Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute mit einem Profimusiker aus dem Allgäu, Magnus Dauner. Grüß dich.
Hallo.
Ja, wir haben ja schon mal über Profimusiker und ihre Probleme und Herausforderungen während der Corona-Krise geredet mit Sebastian Kern, der die Aktion We Save Our Music ins Leben gerufen hat. Er ist selbst kein Musiker, der Sebastian, deswegen dachte ich mir, wir fragen mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt, nämlich einen echten Profimusiker aus dem Allgäu. Schön, dass du da mit dabei bist. Vielleicht könntest du zum Einstieg einfach mal so ein bisschen kurz deine Situation schildern.
Ja, sehr gern. Also meine allgemeine Situation, wie gesagt, ich bin Profimusiker, ich lebe davon, hauptsächlich Live-Musik zu machen in verschiedenen Bands und verschiedenen Projekten. Hier und da unterrichte ich und gebe Workshops, also es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Und die Situation jetzt ist die gleiche wie bei fast allen anderen Menschen auch, nämlich dass einfach ein Großteil der normalen beruflichen Tätigkeit nicht mehr möglich ist, also so wie sie bisher möglich war. Genau.
Und man würde es vielleicht auch einfach, um dich nochmal ein bisschen besser vorzustellen, nochmal kurz erklären. Du bist unter anderem ja lange Jahre mit Pianistics unterwegs gewesen, mit deinem Kollegen Andreas Schütz zusammen. Bist also auch im Allgäu ein relativ bekannter Musiker, zumindest Pianistics kennt man, und Magnus Dauner als Schlagzeuger, als Schlagzeuglehrer ist auch eine bekannte Größe, vor allem auch in der Musikerszene. Wovon genau lebst du jetzt gerade? Wenn nicht gerade Corona-Krise ist, also wie verdienst du so dein Geld?
Also wie gesagt, ich unter anderem, wie gesagt, mit Pianistics oder mit den ganzen Projekten, die ich zusammen mit dem Andreas sonst mache. Also im Allgäu spiele ich oder habe ich bei ganz vielen Bands gespielt. Wir haben mit den Wendejacken zusammen sehr viel gemacht. Ich habe früher mal ein paar Konzerte mit Losermaul gespielt. Dann aktuell begleite ich die Sängerin Leonie Leuchtenmüller, die auch viele kennen. Also das sind so ein paar Allgäu-Standpunkte oder Standbeine. Ich organisiere jedes Jahr einen Jugendworkshop, wo wir mit Kindern arbeiten. Und dann bin ich aber auch viel deutschlandweit unterwegs. Also ich habe 2 Jahre in Berlin gelebt und habe deswegen in Berlin noch einige Kontakte und Bands. Und dann gibt es verschiedene Projekte, die so in ganz Deutschland laufen und mit denen man dann auf Tour ist, die sich wechseln. Es gibt auch internationale Zusammenarbeiten, wo ich dann mit einer französischen Band relativ oft zusammenarbeite oder mit israelischen Künstlern und vor allem auch mit indischen, weil ich sehr oft in Indien bin. Also es ist schwierig, das in ein paar Sätzen so zusammenzufassen, aber
das heißt aber, wenn man es auf den Punkt bringt, du lebst im Endeffekt davon, dass du körperlich irgendwo vor Ort bist und da deine Kunst präsentierst und Schlagzeug spielst, Musik machst, und es ist eben nicht so, wenn man sich es vielleicht auch vorstellen könnte, ja, die leben ja sowieso nur vom CD-Verkauf. Das war früher vielleicht mal so.
Genau.
Dass das meiste eben über Plattenverkäufe ging und so weiter, aber mittlerweile, jetzt gerade auch in Zeiten von Spotify und von Streamingdiensten, ist es halt nun mal offenbar so, dass Musiker in der Masse zumindest von dem leben, was sie tatsächlich vor Ort live leisten, gell?
Richtig, also vor allem die Musiker, die jetzt so arbeiten wie ich, das heißt freischaffende Instrumentalisten, sagen wir mal. Es gibt natürlich viele, viele Musiker, die auch sehr viel komponieren und arrangieren und deswegen über Plattenverkäufe schon noch einen Großteil ihrer Einnahmen generieren, weil dann natürlich auch die Rechte zum Beispiel bei den Textdichtern liegen, bei den Komponisten. Das ist jetzt bei mir als Schlagzeuger, da ist die Regelung, dass die Instrumentalisten, die auch Studioproduktionen einspielen, natürlich weniger Rechte an der Komposition haben als der Textdichter oder der Komponist von einem Song. Also diese Musiker gibt schon auch noch, die viel über Plattenverkäufe verdienen. Das ist allerdings, wie du gesagt hast, im Vergleich zu früher sehr, sehr viel weniger geworden.
Jetzt fragt sich's natürlich, wovon lebt diese Art von Profimusikern während der Corona-Krise, wenn es die Möglichkeit eben live aufzutreten nicht gibt. Jetzt hast du selber neulich einen Brief geschrieben an den Veranstalter eines Livestreams. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, was das genau für einer war, weil von der Art gibt's ja mehrere, auch weltweit versuchen die Leute sich über Livestreams zu präsentieren, und da hast du auch die Situation von Profimusikern mal beschrieben. Was mir dabei aufgefallen ist, schon allein sprachlich, du bezeichnest dich da eben nicht als Profimusiker, sondern als Berufsmusiker. Ich finde, das macht eigentlich schon mal einen riesen Unterschied, wenn man sich's mal vorstellt, bei Fußballern zum Beispiel, man kennt Profifußballer, wenn man den jetzt Berufsfußballer nennt, klingt schon ein bisschen anders. Also man ist Musiker tatsächlich von Beruf.
Richtig, ja.
Und aus deiner Sicht sind diese Livestreams offenbar nicht so das richtige Mittel, diese kostenlosen Livestreams im Internet, damit Profimusikern oder Berufsmusikern in der Corona-Krise weitergeholfen wird, oder?
Da muss ich jetzt ganz kurz ausholen, nochmal zum Anfang deiner Frage. Also der Brief war eigentlich nicht direkt an den Veranstalter des Livestreams. Der Brief war eigentlich gerichtet an die Politik, an meine Musikerkollegen und an die Presse, also eigentlich an die Öffentlichkeit. Dieser Livestream, es war nur ein Beispiel, weil an diesem Beispiel konnte man relativ deutlich erkennen, was eines der Probleme für uns Berufsmusiker ist oder professionellen Musiker. Aber der Brief war weniger gerichtet an diesen Veranstalter, sondern eher an die Öffentlichkeit. Und die Sache mit Berufsmusiker und Profimusiker ist mir selber gar nicht so aufgefallen, muss ich gestehen. Das ist ein interessanter Punkt. Aber natürlich, ich stecke da drin. Für mich ist es relativ normal, so zu arbeiten. Also ich kenne auch nichts anderes. Ich habe nie eigentlich hauptberuflich einen anderen Beruf ausgeübt. Deswegen ist für mich die Bezeichnung Beruf eigentlich völlig selbstverständlich. Und vielleicht ist es das, also es ist für mich so selbstverständlich, für viele andere ist es schwierig, das einfach nachzuvollziehen, weil die öffentliche Wahrnehmung unserer Arbeit schon manchmal dahin geht, wie eben auch in diesem Brief geschrieben, wir tun ja das, was uns gefällt, und Musik ist unsere Leidenschaft und so weiter. Das stimmt, definitiv, sonst würden wir es nicht machen. Aber es ist unser Beruf.
Das ist ja halt auch schon mal ein Riesenunterschied, auch vielleicht zu, ich sage jetzt mal, Anführungszeichen, normalen Berufen, Elektriker, Klempner, vielleicht Mathelehrer oder so. Musik machen gilt ja gemeinhin eher so gedanklich als Hobby.
Ja,
dass man das tatsächlich als Beruf, als Arbeit sieht, ne, das ist ja für die meisten Leute vielleicht ein bisschen weiter draußen, als dass man sagt, ja, hey, er ist Mathelehrer aus Leidenschaft, ne?
Die gibt's bestimmt auch, und ich bin mir sicher, dass das die absolut besten Mathelehrer sind. Also jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft macht, und ich kenne viele Leute, also egal in welcher Sparte, das ist nämlich auch so ein genereller Punkt. Also wenn man das tut, was man wirklich gerne tut, dann tut man es automatisch viel besser, als wenn man was tut, was man einfach nicht gerne tut. Und diese Bezeichnung Beruf, Profi, ist da alles so, es macht es ein bisschen schwieriger, eigentlich den Kern, der dahinter steckt, dass man den erkennt, nämlich wirklich, man tut etwas aus einer inneren Motivation heraus, und im besten Falle kann man dadurch auch noch sein Geld verdienen. Und deswegen, also bei aller Kritik ist mir sehr bewusst, dass ich eigentlich, ich zähle mich relativ zu einer privilegierten Gruppe, die eben durch das ihr Geld verdienen kann, was ihnen wirklich Spaß macht. Das ist so ein Ding. Und trotzdem sollte eben ein Beruf auch ordnungsgemäß entlohnt sein, damit wir unser Leben vernünftig leben können mit den ganzen Kosten, die auf uns zukommen.
Genau, und wie das genau funktionieren könnte, darüber sprechen wir gleich. Kurzer Exkurs mal zwischendurch an alle Technikfreaks, die sich jetzt auch gerade fragen, Menschenskind, wie funktioniert das eigentlich hier, Podcast während der Corona-Zeit? Also wir hatten ja schon ein paar Podcasts, da haben wir sehr auf Abstand geachtet. Bei diesem Podcast hier achten wir noch einmal wesentlich mehr auf Abstand. Wie viele Kilometer von mir bist du jetzt gerade ungefähr entfernt?
Circa 310 wahrscheinlich.
Okay, und also nur um das kurz für die Technikfreaks unter den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz zu erklären, wir haben beide quasi Podcast-Aufzeichnungsgeräte und zeichnen das unabhängig voneinander auf und werden hinterher die Tonspuren übereinander legen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann hat das Experiment schon mal funktioniert. Wir haben beide einen Telefonhörer am Ohr, und zeichnen das quasi getrennt voneinander auf und führen es nachher wieder zusammen. Das aber nochmal kurz zur Technik. Wir halten uns ganz, also überstreng quasi diesmal sogar an die Ausgangsbeschränkung und machen das Ganze zwar in einer vernünftigen Qualität, aber eben übers Telefon. Jetzt ist es ja so, dass Musiker sich gerade in dieser Zeit auch im Gespräch halten müssen und vielleicht sogar den Auftrag haben, in der Krise ein positives Gefühl zu vermitteln, weil wenn man hinterher nach der Krise dann wieder drüber nachdenkt, so ist der Gedanke bei vielen Musikern, wenn es mal vorbei ist, dann will man ja auch wieder Konzerte erleben und so weiter. Und dann kommt man vielleicht auch auf die zurück, die man im Livestream kostenlos genießen konnte. Ist sowas eher was für Hobbymusiker oder also dieses sich im Gespräch halten? Oder was wäre dein Rezept dafür, wie man als Berufsmusiker auch während der Krise sich im Gespräch hält, gleichzeitig Geld verdient? Das ist ja nicht ganz so leicht.
Das ist nicht leicht, genau. Also deswegen fällt mir die Antwort eigentlich auch ein bisschen schwer. Es gibt da, glaube ich, gar kein Entweder-Oder, so oder so. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht und ich glaube, es ist einfach zum Großteil eine Persönlichkeitsfrage. Also es gibt Leute, denen das zum einen zum Beispiel wahnsinnig leicht fällt und die sich wahnsinnig gut über Videos auch präsentieren können. Und andere, denen das nicht so leicht fällt. Zum Beispiel, also da gehöre ich eigentlich dazu, ich mag das ungern, nur vor einer Kamera dann irgendwie was zu machen, das liegt mir gar nicht so nahe. Deswegen habe ich jetzt auch noch in der Hinsicht wenig gemacht, aber es ist definitiv eine großartige Möglichkeit, um, ja sagen wir, im Gespräch zu bleiben oder sichtbar zu sein. Genau, also natürlich denke ich zum Beispiel auch, wenn ich an irgendwelche Musiker, ich brauche für ein Projekt zum Beispiel Musiker und natürlich fallen einem die ein, die man oft irgendwo sieht, also gerade auf Facebook, gerade auf YouTube, die da sehr präsent sind, die fallen einem natürlich als erstes ein. Aber wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt viele andere Möglichkeiten auch, wie man trotzdem irgendwie in dieser Zeit im Gespräch bleiben kann oder wie man diese Zeit nutzen kann, um auch nach der Zeit dann wieder Auftritte zu haben. Also diese Freiheit muss jedem persönlich wirklich überlassen werden. Deswegen will ich das auch in keinster Weise generell verurteilen oder so. Wichtig ist, glaube ich, wie ich am Ende des Briefs geschrieben habe, dass man einfach sehr bewusst mit dieser Möglichkeit umgeht und diese Möglichkeit auch sehr bewusst und reflektiert einsetzt. Das heißt, ein Überangebot im Internet, so wie es jetzt gerade wirklich der Fall ist, halte ich definitiv nicht für wahnsinnig sinnvoll, weil es auch
dazu heute Abend zum Beispiel Melissa Etheridge bietet einen kostenlosen Livestream an, quasi auch so eine Art Wohnzimmerkonzert. Mhm. Das heißt ja dann immer, man soll von den Großen lernen, vielleicht adaptieren es deswegen auch die anderen Musiker alle, weil sie sagen, Menschenskind, wenn jemand wie Melissa Etheridge oder was weiß ich wäre, ich glaube, die Ärzte haben sowas auch schon angeboten, wenn die das machen, dann müssen wir da auch mitziehen. Wobei es natürlich schon ein Grundproblem ist, jetzt auch mit diesem Internet, ist ja gelernt, ist alles kostenlos. Da tatsächlich vielleicht sogar für so ein Online-Angebot was für die Künstler zu bezahlen. Du hast in deinem Brief eben auch angesprochen, dass das irgendwie halt auch irgendwo zu kurz kommt. Was, wenn dann mal Geld fließt, dass dann halt auch nichts bei den Künstlern ankommt, gell?
Genau, also es muss wirklich, wenn sowas gemacht wird, dann muss man, glaube ich, sich schon hinsetzen und das gut durchdenken und überlegen. Und klar, jetzt ist diese neue Situation da eigentlich, deswegen rennt erstmal jeder los sozusagen, um es ein bisschen bildlich auszudrücken. Und mit der Zeit werden, glaube ich, auch viele wieder ein paar Schritte zurückrudern und es dann mit einer bisschen größeren Distanz wieder betrachten und hinterfragen. Also das mit der, genau, es ist ein Angebot, es bleibt trotzdem irgendwie ein mehr oder weniger Konzert, deswegen wäre es eigentlich auch angebracht, dafür bezahlt zu werden. Was dann wiederum die Möglichkeit gäbe, das einfach qualitativ wirklich, wirklich gut zu machen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, nämlich bei dieser ganzen Geschichte auch auf die Qualität zu achten. Weil, also das Internet ist sowieso voll von Live-Konzerten. Ich schaue mir zum Beispiel viel lieber dann einfach ein perfekt aufgenommenes Live-Konzert einer Band an, als dass ich mir einen mehr oder weniger schlechten Livestream anschaue. Und trotzdem gibt es, also es gab Livestreams, die habe ich angeschaut, die waren hervorragend gemacht, also rein technisch und auch von der Hintergrundidee. Es gab von einer Kollegin von mir, die hat zum Beispiel ein Crowdfunding für Künstler dann, also als Künstler ein Crowdfunding für andere Künstler, die wirklich in Not sind, da initiiert, und das lief super. Es war technisch hervorragend gemacht. Und also
gibt's da was Hobbybands angeht, die ja da im Moment auch sehr aktiv sind, was das angeht, gibt's da bei dir so ein bisschen, ja, Bauchgrimmen, dass man sagt, ja, Menschenskind, jetzt schauen sich die Leute das alles an, dabei ist es noch nicht einmal gescheit gemacht. Wie empfindest du das?
Nee, Bauchgrimmen, nee, das nicht, weil wie gesagt, also das darf jeder selber entscheiden. Ich glaube auch, dass jeder, der sich das, also jeder, der natürlich einfach mal den Vergleich sieht von einer zum Beispiel DVD-Produktion eines Live-Konzerts und einem Livestream, der vielleicht mit einer Handykamera aufgenommen ist, das sind ja offensichtliche Unterschiede. Und es zählt ja auch, also bei so, wenn man Musik aufzeichnet und gerade mit Video, dann, da wird eigentlich fast gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Die Art, wie das Video gemacht ist, ist eigentlich ja auch schon Kunst. Also wenn man das wirklich nicht nur als Mittel zum Zweck sieht, das heißt, man stellt eine Kamera hin, damit man das Bild überträgt, sondern wenn man die Übertragung selbst auch noch als Kunst einordnet, was sie ja ist, dann bekommt sowas ja auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Also
ja, das ist auch immer dieser, überhaupt bei der Musik, finde ich, bei Leuten, die Musik machen, immer so dieser Rattenschwanz, der hinten dran hängt, wenn man ja, dann genau. Irgendwie, was weiß ich, Leute hört, die sagen, ja, die kommen da halt mit den Instrumenten, machen 1,5 Stunden Musik und dafür soll ich dann bezahlen, dass die ihr Hobby da ihrem Hobby frönen. Ja. Aber man muss ja eben auch mal sehen, was schon an Lernarbeit zum Beispiel dahinter hängt, was an Proberaummiete dahinter hängt, was an Zeit, die drauf geht. Also selbst bei Hobbybands ist es ja so, beim Profi dann natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie an Studiomiete, an, was weiß ich, Leute, Tontechniker, vielleicht dann sogar irgendwann Roadies oder sowas. Das kostet ja alles letzten Endes erstmal Geld.
Ja.
Und das Spielen auf der Bühne ist ja dann letzten Endes ist so die Ausführung dessen, was man bis dahin erarbeitet hat. So das könnte man es vielleicht sagen, gell?
Genau, ein großartiger Punkt, den du ansprichst. Also um vielleicht dann nochmal jetzt zur aktuellen Situation zurückzukommen. Also ich bin jetzt nämlich dabei, hier in meinem Proberaum, dieser Proberaum wird immer mehr zum Studio, weil ich hier natürlich ab und zu sowieso Sachen aufnehme und das jetzt verstärkt machen kann. Und ja, dafür sind ein paar Investitionen möglich, um sowas eben auch auf einem Niveau zu machen, was einfach der Industriestandard sozusagen ist. Und da kann ich vielleicht als kürzes Beispiel mal so sagen, was, um ein Schlagzeug aufzunehmen, ungefähr müsste ich jetzt, also zu dem Equipment, das ich habe, circa nochmal 10.000 Euro nur an reinen Technik-Equipment investieren, um da auf einem absoluten Industriestandard produzieren und aufnehmen zu können. Und wie gesagt, da ist weder eine Arbeitszeit noch die Übezeit noch sonst was dabei. Wenn man dann eben.
Ja, und dann nützt es einem dann eben nichts, ne? Wenn auf der Betriebsfeier des Vorstandes, wenn es da Lachs und Champagner gibt, umsonst.
Den, ich das liebe das gute erstmal Veranstaltungen. Das ist großartig. Genau, aber wie gesagt, also die Betriebskosten und Ausgaben sind natürlich hoch. Klar, als Schlagzeuger hat man den Nachteil, dass man ungefähr 12 bis 16 Mikrofone braucht und nicht nur ein Interface, wo man vielleicht, also ohne meinem Bassistenkollegen zu nahe zu treten, den Bass einsteckt und einspielen kann. Aber wie gesagt, das ist, und wenn man dann die Stream-Sachen anschaut, also das Geld, was man über einen Stream bekommt mit, ich weiß nicht, die Zahl ist so klein, die merke ich mir eh nie, aber es gibt so eine Hausnummer, man muss einen Song 1000 Mal streamen, damit ich mir eine Tasse Kaffee kaufen kann. Da ist sowas, also das ist so offensichtlich aus der Balance geraten, dass es da überhaupt keine...
Apropos, ja, das haben ja auch schon ganz große angesprochen, dieses Problem, dass bei dem Streaming, also auch bei Streaming-Diensten, Spotify zum Beispiel, da halt extrem wenig für die Künstler übrig bleibt. Jetzt gibt's ja dieses WeSave Our Music, wie gesagt, wir haben mit dem Sebastian Kern, der das initiiert hat, auch schon einen Podcast gemacht.
Genau.
Ist jetzt übrigens aktuell ausgeweitet auf ganz Bayern. Also Sebastian hat jetzt da gerade wieder mal einen rausgehauen und gesagt, jetzt, wo es im Allgäu schon funktioniert hat, jetzt probieren wir das auch mal in Bayern. Da gibt es wenigstens so ein bisschen Bezahlung. Und auch wenn es für viele Bands vielleicht nur so eine kleine Aufmerksamkeit ist, aber es ist zumindest mal nicht ganz umsonst. Ist das dann zumindest schon mal eine Teillösung, oder?
Das ist genau, das ist wirklich so, so ist es perfekt formuliert. Das ist eine Teillösung, es ist ein super Ansatz. Also ich bin mit dem Sebastian viel in Kontakt. Und wir haben in den letzten Tagen ein bisschen jetzt eben auf die, über die Ausweitung auf Bayern auch gesprochen und mögliche Ideen. Die Idee ist nämlich großartig und es führt also neben dieser finanziellen, wie sagt man, also neben diesem Obolus, der über Spotify und die Streamingdienste dann beim Künstler ankommt, wird eigentlich, was ich fast noch wichtiger und interessanter finde, eine musikalische Identität der, sagen wir mal, der Heimat eigentlich gefördert. Das heißt, Leute sehen und hören Bands, die vielleicht aus der gleichen Stadt, aus dem gleichen Ort kommen, die sie aber noch nie auf dem Schirm hatten. Und
auch da, Musikrichtungen, die man vielleicht sich selber sonst nie anhören würde, gell?
Richtig.
Da ist ja von Elektro über Heavy Metal bis zu klassischem Rock'n'Roll alles dabei.
Genau, und das ist der wichtige Punkt, nämlich, also sowieso bei Kultur und Kunstkonsum ein interessanter Punkt ist, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, die man entweder gar nicht gekannt hat, die neu für einen sind und vielleicht sogar, die einem am Anfang gar nicht gefallen und man mit der Zeit aber Sachen entdeckt und erkennt, die einem dann plötzlich unglaublich viel zurückgeben. Also das und das wird dadurch natürlich schon angetrieben beziehungsweise initiiert. Und man kann diese Plattform.
Und ein kleines bisschen Geld gibt es eben auch dafür.
Genau. Ne? Und das ist so ein positiver Nebeneffekt. Und deswegen ist diese Sache ein wichtiger Baustein in einer ganz großen Entwicklung, die eigentlich angestoßen werden sollte jetzt.
Also es ist ja immer so ein bisschen das Problem mit der Schleichwerbung. In diesem Fall ist es so wie safeourmusic.com übrigens an dieser Stelle auch nochmal die URL verbreitet, ist letzten Endes eine ehrenamtliche Geschichte vom Sebastian Kern, der da selber keinen Pfennig mit verdient. Ich persönlich und ich kann auch für die Kollegen von allin.de sprechen, wir finden diese Aktion super und deswegen sei es mir verziehen, wenn wir da auch so ein bisschen das mit anschieben, weil es gerade auch für die Allgäuer Künstler eine bisher schon super Form war, sich da in der Krise trotzdem so ein bisschen mit zu präsentieren und jetzt bayernweit das Ganze natürlich auch noch weitergeht. Klasse Aktion, wesafeourmusic.com. Bitte anschauen.
Unbedingt. Und die Sache nämlich auch, da sind ja Produktionen und Aufnahmen drauf, die ja schon vor Corona gemacht wurden. Das heißt, die nicht nur mit dem Ziel gemacht wurden, im Gespräch zu bleiben,
richtig.
Und sozusagen schnell, ohne jetzt jemand was zu unterstellen, aber das heißt, das sind einfach CDs, Aufnahmen, Songs, die wirklich mit Hingabe, mit langem Vorlauf, mit ganz, ganz viel Aufwand produziert wurden und das ist ja alles schon da. Also es gibt ja von jeder Band eigentlich hervorragendes Material, weil das sowieso wichtig ist, dass man im Internet vertreten ist. Und wie gesagt, wir haben da mit Sebastian ein paar wirklich gute Ideen. Wir müssen mal schauen, was sich davon dann auch wirklich umsetzen lässt, weil man dieses We Save Our Music ja auch, wenn es gut läuft, von der digitalen Welt in die analoge Welt holen kann. Also
sehr gutes Stichwort.
Genau, das ist so mein Gedanke dabei, wo wir vor ein paar Tagen telefoniert haben, hey, wir könnten das doch eigentlich, jetzt lassen wir das mal digital anlaufen, aber wenn wir das in die analoge Welt übertragen können, wäre das ein unglaublich gutes Konzept, ja.
Wie siehst du dann zum Beispiel so Initiativen, die es ja jetzt auch von Hobbybands zum Beispiel gibt, die sagen, Menschenskind, Veranstalter darben im Moment auch und leiden unter dieser Corona-Krise, können sich wahrscheinlich hinterher so aus der Hüfte raus, viele zumindest, auch nicht gleich Riesengagen für Musiker leisten. Jetzt gibt's Hobbybands zum Beispiel, die jetzt schon das versuchen, jetzt schon wieder mit anzuschubsen und sagen, Menschenskind, wenn es nachher wieder losgeht, wir gehen gehen dann auf die Veranstalter zu, bieten vielleicht mal weniger Gage oder überhaupt keine, bei manchen Bands vielleicht sogar an. Allein, dass diese Live-Musik-Geschichte hinterher auch wieder ins Rollen kommen kann und sich die Veranstalter überhaupt mal wieder was leisten können. Mhm. Ist sowas auch ein Weg oder ist das für den Profimusiker dann eher so ein Gräuel, dass man sagt, ja, dann müssen wir uns hinterher erstmal unter Wert verkaufen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das ist schwierig, da eigentlich für mich eine Meinung dazu zu haben, weil es, glaube ich, sehr situationsabhängig ist. Also unter Wert verkaufen sollte sich generell niemand, auch jemand nicht, der vielleicht zwar Hobbymusiker ist oder nicht Profimusiker. Aber das heißt nicht, dass der zwingend schlechter ist wie ein Profimusiker. Also es gibt viele, unglaublich viele Musiker, die wahnsinnig gut sind, aber trotzdem noch einen anderen Job haben, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, generell sollte sich sowieso niemand unter Wert verkaufen. Das ist schon mal wichtig. Dass wir Musiker und Veranstalter in einem Boot sitzen, ist den meisten, glaube ich, auch bewusst. Das heißt, wir arbeiten da eigentlich immer zusammen und haben definitiv die gleichen Interessen. Und es ist, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, allerdings wird es natürlich nicht die Möglichkeit sein, um dieses Problem dann wieder zu lösen. Also der Problemansatz oder der Lösungsansatz, und um nochmal auf den Brief zu kommen, der Lösungsansatz, der muss ganz woanders liegen, um nämlich eine Situation, wie sie jetzt auch vor Corona war und jetzt in Corona, damit diese nicht mehr kommt. Und es hat ein bisschen mit Angebot und Nachfrage auch zu tun, was gerade bei uns Musikern schwierig ist, weil ich finde, dass Musik eigentlich nie zu viel stattfinden kann. Also wenn man auch den Amateur- und den Hobbybereich anschaut und vor allem auch Musik in Familien, zum Beispiel zu Hause, Musik in der Schule, Musik machen bei Kindern ist ein unglaublich wichtiger Punkt, der, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft immer weniger wird und viel zu wenig Beachtung findet. Also die Auseinandersetzung mit Musik. Also das ist der eine Punkt. Und dennoch sollte irgendwie, und wie das genau stattfinden kann, weiß ich noch nicht so genau, aber natürlich schon eine deutliche Trennung zwischen Amateur- und Profibereich sozusagen da sein, weil, wie gesagt, für die einen ist es der Beruf und für die anderen nicht. Und natürlich in der breiten Masse ist es auch so, dass die Profis natürlich meistens eine längere und intensivere Ausbildung haben und natürlich deswegen auch die Qualität von Profibands normalerweise oft höher ist oder so, wenn man es auf die breite Masse anschaut.
Höher sein sollte zumindest.
Höher sein sollte, genau. Also das ist sehr schwierig, diese Frage da zu beantworten. Ja. Ich finde Initiative für Live-Musik immer gut, egal in welcher, in welcher Hinsicht. Und ja, wie gesagt, der Lösungsansatz, der muss allerdings woanders liegen und dann würden auch.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen schon, wie du auch sagst, so eine Frage der öffentlichen Wahrnehmung, weil es natürlich auch viele gibt, jetzt sagen wir mal, die mit Kunst oder Kultur oder Musik oder sowas, welcher Art auch immer, jetzt gar nicht mal so viel am Hut haben und halt sagen, ja, Menschenskind, jetzt in Zeiten, wo Leute in Kurzarbeit gehen, wo Menschen auch sogar ihren Job verlieren und so, was wollen denn jetzt da plötzlich diese Musiker und diese Künstler? Das ist doch im Moment nicht unser Hauptproblem, ne? Den Ansatz sieht man ja auch hier und da, dass man sagt so, ja, was weiß ich, wenn Gaststätten zu sind und so, was wollen denn die da jetzt? Kunst, was soll man denn da jetzt gerade damit anfangen? Also aber es ist tatsächlich ja ein gesellschaftlicher Grundpfeiler und man muss das, finde ich, auch mal in den Kontext drücken. Da geht's auch um, was weiß ich, um Heavy-Metal-Bands und um irgendwelche abgefahrenen Dinge und so. Also man darf Kultur und Kunst jetzt auch nicht immer reduzieren auf irgendwelche Theater- und Ballettvorführungen, sondern auch Heavy Metal ist Kunst und Kultur.
Richtig, oder, genau. Also ich muss eigentlich den Leuten,
sozusagen.
Genau, den Leuten, die das sagen, muss ich eigentlich sogar teilweise auch recht geben. Unser Hauptproblem ist es definitiv nicht. Weil wenn man sich die globale Situation anschaut, dann gibt es wirklich, also das muss man einfach sagen, deutlich wichtigere Themen um die man sich kümmern kann auch. Also auch weit über Corona hinaus. Ich meine, da braucht man sich nur mal kurz die Weltlage anschauen und dann sieht man unglaublich viele Punkte, die es wert werden, mindestens genauso viel Aufmerksamkeit zu bekommen wie jetzt die Künstler in der Corona-Krise oder sonst wie. Aber die Frage ist, ob man dieses Thema vielleicht jetzt außen vor lassen, weil das ist natürlich sehr umfangreich. Aber das ist wichtig zu sagen. Ja, also.
Gut, gehen wir vielleicht nochmal auf die Politik ein, weil du ja auch gesagt hast, dieser Brief, den du da geschrieben hast, der hat sich vor allem auch mal an die Politik gewendet.
Ja.
Was ist dein Eindruck? Was tut die Politik momentan für Musiker, Künstler und deren Situation? Ist es genug? Ist es der Situation angemessen? Oder, natürlich aus deiner Sicht kann da immer mehr kommen, das ist ganz klar, aber so generell ist das ein Thema, was zu sehr vernachlässigt wird gerade von der Politik?
Also am Anfang definitiv. Ich habe jetzt gerade vor unserem Interview irgendwie gelesen, um 9 Uhr im Tagesschau-News-Ticker, dass die Bundesregierung jetzt auch Ausfallhonorare für Künstler zahlt, die in Verträgen mit, glaube ich, vom Bund geförderten Häusern und Veranstaltungen waren oder gewesen wären. Das heißt, es passiert schon was. Sie haben ja nachgebessert, also jetzt bei uns in Bayern auch, noch nicht in allen Bundesländern. Sie haben dann schon nachgebessert, natürlich erst auf wirklich immensen Druck aus der Kulturszene. Es ist natürlich so und es war auch schon immer so, dass jetzt Kunst und Kultur nicht an erster Stelle der politischen oder des politischen Interesses steht. Es steht es nur dann, wenn man sich damit schmücken kann. Also der Satz vom Herrn Söder, Bayern ist ein Kulturstaat, das stimmt schon, aber die Frage ist er nur in guten Zeiten Kulturstaat oder ist er auch nur in schlechten Zeiten ein Kulturstaat? Ist, gell? Bitte?
Nur wenn gerade Bayreuth ist.
Ja, genau, nur wenn es gerade reinpasst und man sich zeigen kann. Also da, das ist schon so ein generelles Ding. Und trotzdem muss man auch sagen, so schlecht geht es uns jetzt in Deutschland, uns Künstlern auch nicht. Es gibt andere europäische Länder, die deutlich bessere Kulturförderungen haben. Aber wir sind da jetzt, denke ich mal, auch nicht unbedingt Schlusslicht. Bei der Politik ist es allerdings, also was mir definitiv fehlt, ist eigentlich ein flächendeckendes Konzept, um wirklich die Arbeit und die Wertschätzung von künstlerischer Arbeit eigentlich zu unterstützen, weil das ist nicht gegeben. Und ich habe jetzt im Grunde, beziehungsweise im Vorfeld unseres Interviews auch nochmal ein bisschen recherchiert. Es gibt so ein paar Geschichten, was im Brief nämlich auch als Lösungsansatz von mir genannt wird, ist einfach die Ausbildung in unser Publikum. Das ist etwas, was, glaube ich, viel zu kurz kommt, wie gesagt, vor allem bei Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist eigentlich das, was in das wir, glaube ich, viel mehr investieren sollten, weil, Entschuldigung, wenn wir in uns Künstler und in Häuser und Orchester investieren, das Geld, das sickert natürlich immer durch. Das kommt jedes Jahr aufs Neue. Das fließt, aber es sickert eigentlich durch, weil wir keine Basis haben. Wenn wir es schaffen würden, eine Basis für Kulturkonsum zu schaffen, dann würde ein definitiv besserer finanzieller Kreislauf eigentlich auch entstehen. Und wenn man allein, jetzt kam im März eine Studie raus vom Deutschen Musikrat und der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel, da steht drin, dass allein an Grundschulen 23.000 ausgebildete Lehrkräfte für Musik fehlen. Nur für die Grundschulen 23.000 Stück. Und die prägendste Phase für Musik und für den Zugang zu Musik und Kunst passiert in den ersten Jahren, so bis 13, 14 irgendwie. Und wenn wir da, wenn wir diesen Punkt, beziehungsweise wenn die Politik diesen Punkt so dermaßen vernachlässigt, dann darf man sich eben auch nicht wundern, wenn das System soweit nicht funktioniert. Also das sind so ein paar.
Das heißt, wenn ich das mal grob übersetze, Musiker und Künstler allgemein haben zu wenig Lobby oder zu wenig fähige Lobby. Ist es vielleicht so auch ein bisschen so dieses Klischee vom Künstler, der einfach ein grottenschlechter Unternehmer ist?
Da bringst du mich in schwierige Situationen mit. Wie gesagt, verallgemeinern kann man sowieso nichts. Unser Interesse liegt ja, aber auch bei mir. Also ich erlebe es oft, ich hier wohne in so einem, sagen wir, fast schon schizophrenen Körper. Also zum einen will ich mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts zu tun haben, weil eben mein eigentlicher Beruf ist es, Musik zu machen und kreativ zu sein. Und auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass ich mein Produkt, also meine Musik und meine Kreativität ja auch verkaufen muss. Und da unterscheidet sich mein Beruf.
Das ist im Prinzip auch eine Ware, eine emotionale oder wie nennt man das, emotionale Ware oder halt eine nicht greifbare.
Genau, und da unterscheidet sich mein Beruf in keinster Weise von anderen Berufen, weil vielleicht, oder der Bäcker macht seine Brezen auch mit Leidenschaft und mit Hingabe und muss sie trotzdem verkaufen. Also die Lobbyfrage ist definitiv so, also wir haben natürlich Verbände, keine so zentral organisierten. Wir haben den Tonkünstlerverband zum Beispiel. Allerdings ist es dann immer noch so, und da liegt die Verantwortung eben viel bei uns Musikern, sind wir noch nicht so wirklich gut vernetzt, vor allem nicht über die Genres hinaus auch. Also dass die Jazzer mit den Klassikern, mit den Popmusikern, mit den Rock und mit allen möglichen zusammen, dass die wirklich sich zusammenschließen und erkennen, wenn wir alle zusammenarbeiten und eine Lobby haben und oder diese Verbände wirklich auch, wenn wir alle diesen Verbänden beitreten. Also es gibt wahnsinnig wenige Kollegen von mir aus der Jazz- und Pop-Richtung, die zum Beispiel im Tonkünstlerverband vertreten sind. Allerdings ist dieser Verband für mich gerade im Moment eigentlich die beste Möglichkeit, um an die Informationen und die nötigen Hintergrundinformationen jetzt in der Krise zu kommen.
Und dann ist ja quasi We Save Our Music eine Spotify-Playlist-Idee quasi, der Prototyp so eines genreübergreifenden Verbandes, oder?
Ja, bis zum Verband sind noch viele, viele Schritte, glaube ich, nötig. Aber es ist.
Ja, Verein geht, aber für Verein muss man nicht so viele Leute sein.
Genau, es ist schon mal so.
Music e.V.
Es setzt an diesem Ansatz an, dass man einfach, egal welches Genre, die Interessen der Berufsgruppe eigentlich vertritt. Mhm. Genau, und da gibt es viele, die da schon sehr dahinter sind und auch die natürlich ganz nah an der Politik sind und die jetzt eine hervorragende Arbeit machen und ich glaube, die auch wirklich großen Anteil daran haben, dass die Politik nachgebessert hat, weil diese Verbände, auch wie der Deutsche Musikrat oder die Landesverbände in den eigenen, verschiedenen Ländern da wirklich, wirklich Druck gemacht haben. Trotzdem wäre eine noch größere Lobby für unsere Arbeit definitiv nicht schlecht.
Gut, dann stelle ich einfach mal fest, also Lösung für alle Probleme ist innerhalb eines Podcasts natürlich nicht zu finden, aber ein paar gedankliche Ansätze waren auf jeden Fall dabei, die für Musiker hilfreich sind. Und ich glaube, es war auch ganz viel für, ich sag mal, Nicht-Musiker oder Nicht-Profi-Musiker dabei, wo man sich einfach mal Gedanken machen kann, auch über die Bedeutung von Musik vielleicht im eigenen Leben. Ich meine, jeder hat sein Lieblingslied, oder? Bestimmt, es gibt so Lieder, die bringen einen einfach rauf und es gibt Lieder, die holen einen wieder runter und bei jedem ist das irgendwo so ein bisschen ein anderer Geschmack. Dementsprechend wertvoll ist natürlich, also natürlich auch solche Initiativen und dass man sich einfach auch mal vor Augen führt, auch Musiker, auch Profi oder wie du sagst, Berufsmusiker, Leute, die das von Beruf machen, haben mitunter Familien und leben davon und leben nicht so davon, wie man es normalerweise vielleicht vor Augen hat, ja, der Rockstar, der durch die Welt tingelt und Millionen scheffelt, sondern die leben ganz normal beruflich von Musik machen. So wie ein, ich sage jetzt mal, Elektriker davon lebt, dass er Häuser verkabelt.
Genau.
Haben das als ganz normalen Beruf im Prinzip, nur ist es halt ein künstlerisch kreativer Beruf, der aber letzten Endes auch irgendwo bezahlt werden muss. Vielleicht wäre es nochmal ganz interessant zu wissen, wie das bei dir so gedanklich nach der Krise weiterläuft. Hast du momentan noch Auftritte, die tatsächlich noch geplant sind? Wie optimistisch bist du da?
Also ich habe, die meisten sind jetzt abgesagt oder verschoben worden. Konkret habe ich noch einen im Juli, der noch nicht abgesagt ist. Da habe ich mit dem Veranstalter letztens telefoniert, die einfach gerne noch abwarten wollen, wie sich wirklich dann im Juni auch die Situation entwickelt, so von politischen Ansagen her bezüglich Veranstaltungen. Optimistisch bin ich die ganze Zeit und war ich eigentlich auch die ganze Zeit. Ich sehe es jetzt, das ist eine sehr persönliche Meinung, da haben viele Kollegen eine andere Meinung. Ich sehe es jetzt auch nicht zwingend als Berufsverbot, dass wir gerade nicht auftreten können. Es ist ein Verbot, mit dem Auftreten Geld verdienen zu können. Das geht jetzt gerade nicht. Aber meinen Beruf kann ich trotzdem noch ausüben. Was gerade nicht geht, ist, dass ich für die Ausübung meines Berufs bezahlt werde. Das ist schon ein vielleicht eine kleine Haarspalterei, aber eigentlich ein wichtiger Unterschied.
Macht ja im Prinzip, wie bei vielen anderen auch, macht es einen so ein bisschen hilflos, gell?
Ja, also es gibt Tage, da denke ich mir, irgendwie ist es schon ein bisschen.
Man kann es halt nicht beeinflussen.
Man kann es, auch nicht ganz. Also wie gesagt, ich setze mich jetzt einfach hin und überlege, gut, was kann ich machen? Ich kann schon sehr viel an Dingen arbeiten. Ich kann viel komponieren, ich kann viel vorbereiten für Projekte, die seit Jahren irgendwie so im Hinterkopf liegen. Ich kann mich eben mit Studioaufnahmen betätigen und so weiter. Das geht alles, das geht auch für eine gewisse Zeit, vielleicht für ein paar Wochen, sogar für ein paar Monate. Natürlich ist es keine Dauerlösung, aber das nimmt mir definitiv nicht meinen Optimismus. Also
alles Dinge für hinterher letzten Endes, ne? Dass man sagt, Mensch, wenn es dann wieder losgeht, dann bin ich aber wirklich gut aufgestellt und gerüstet und kann auch den Leuten ein bisschen was Neues präsentieren, damit das die, ich sag mal, Maschinerie dann auch wieder losgeht.
Genau, ich habe zum Beispiel relativ am Anfang gleich meine Steuererklärung fertig gemacht, dann ist das schon mal weg. Also es sind so ein paar Geschichten, wenn man jetzt auch optimistisch an so eine Sache rangeht, dann hat man auch Möglichkeiten. Ich habe endlich mal angefangen, was ich ja bis jetzt wirklich fast noch nie verstanden habe, sind afrokubanische Rhythmen zum Beispiel, und habe mal wieder angefangen, Afro-Cuban Rhythms und so weiter zu lernen, also mich in anderen Bereichen fortzubilden. Ich hätte im Sommer eine große Theaterproduktion gespielt, wo ich viel arabische Percussion gespielt hätte, und dabei bin ich jetzt seit ein paar Monaten dran und beschäftige mich sehr viel mit arabischen Instrumenten und arabischen Rhythmen und so weiter. Also unglaublich spannend, was man eben in so einer Zeit auch machen kann.
Und daneben sind wahrscheinlich die Trommeln so sauber wie nie zuvor, weil man mehr Zeit hat zum Abstauben.
Pflegen ist total wichtig. Abstauben passiert tatsächlich gar nicht mal so oft. Obwohl ich sogar einen Staubsauger in meinem Proberaum habe, den ich öfter benutze als den zu Hause. Aber das sind jetzt Geschichten aus dem Nähkästchen, ja.
Ja.
Ich glaube da, wie gesagt, um es vielleicht da nochmal so auf ein paar Sätze zu komplimentieren, es ist wirklich eine Geschichte der Wahrnehmung und der Wertschätzung des Einzelnen gegenüber Kunst und Kultur. Also Kunst, ich spreche jetzt immer natürlich hauptsächlich von Musik, weil da kenne ich mich am besten aus. Ich meine, sich Musikstücke anzuhören, die man nicht kennt, und wirklich bewusst anzuhören. Also wann hört man noch bewusst Musik? Das heißt, wann lege ich im Zweifel vielleicht sogar eine Platte auf, wenn ich die habe? Wann setze ich mich hin, leg eine CD ins Laufwerk oder selbst mach die Spotify-Playliste an und tu nichts anderes als Musik hören. Und das als Betätigung und Beschäftigung zu sehen und nicht nur beiläufig Musik zu konsumieren. Und wenn man das nämlich tut, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass viel Musik, die man normalerweise nicht hören würde, plötzlich total interessant wird, weil es gibt wahnsinnig viel gute Musik, die zum beiläufigen Hören wirklich nicht geeignet ist, aber zum bewussten Hören, da gehen Welten auf. Das ist unglaublich, was dann plötzlich in einem passiert, wenn man sich mit einem Kunstwerk auf so eine Art und Weise auseinandersetzt. Und das ist eine Chance jetzt. Also wenn wir eben nicht die ganze Zeit mit neuen Livestreams oder irgendwas das Internet überfluten, sondern einfach mal den Leuten die Möglichkeit geben, das, was wir eh schon gemacht haben und was Kollegen gemacht haben, selbst was Kollegen vor 200-300 Jahren gemacht haben, also in der klassischen Musik, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, sich diese Dinge mit so viel Zeit, wie jetzt da ist, anzuhören, dann glaube ich, ist das nämlich auch ein Punkt, der unserer gesamten Musikgesellschaft sehr gut tun würde.
Boah, das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür, Magnus Dauner, Profimusiker, Berufsmusiker aus Obergünzburg, der jetzt im Moment aber eine ganze Strecke weit weg ist und dort die Corona-Krise ja mit ganz viel Aktivität aussitzt irgendwo, weil eben Live-Musik spielen momentan so nicht möglich ist, wie wir das gewohnt sind. Ich hoffe einfach mal, dass das bald wieder vorwärts geht.
Ja.
Und dass die Live-Musiker und die Veranstalter und alles, was damit zusammenhängt, vielleicht auch mit ganz neuen Horizonten und ganz neuen Ideen aus dieser Krise wieder rauskommen. Danke dir erstmal, alles Gute für den Rest der Krise und ja, bleib gesund.
Vielen Dank. Darf ich einen letzten Satz noch sagen, weil also der Brief hat unglaublich viel Reaktionen hervorgerufen. Interessant ist allerdings, dass sich aus der Politik kein einziger gemeldet hat. Also wahnsinnig viele Kollegen, Musikerkollegen, Veranstalter, ganz viel Presse. Allerdings von den Politikern hat sich noch gar keiner gemeldet. Das möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ich wäre offen für Anregungen und Gespräche und viele meiner Kollegen auch, falls sich die Politiker irgendwie genau damit auseinandersetzen wollen.
Liebe Politiker im Allgäu und anderswo, wo man diesen Podcast jetzt gerade hört, geht auf Magnus Dauner zu. Er hat wirklich was dazu zu sagen zum Thema Kunst, Künstler und vor allem natürlich Musiker in der Corona-Krise.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Alles Gute und ja, nochmal, weil man kann es momentan ja gar nicht oft genug sagen, bleib gesund.
Dankeschön. Bis dann. Das Gleiche wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Initiative.